Vielen Dank, Uli und Johannes, für eure sehr strukturierten Ausführungen. Ich möchte trotzdem, gerade weil Uli Wagners Ausführungen jetzt doch schon wieder durch viele, viele Informationen von Johannes überdeckt sind, noch einmal kurz versuchen zu strukturieren. Uli Wagner hat am Anfang den Versuch einer Definition von Gewalt gebracht und hat definiert Gewalt, und das ist wichtig für das Projekt, Gewalt ist eine gelernte Form des Verhaltens. Eine gelernte Form des Verhaltens, und zwei Lernformen hat er hervorgehoben, Verstärkungslernen und Beobachtungslernen. Aus diesem Lernen ergibt sich dann der Begriff des Projekts, nämlich Einsicht, Lernen, Verändern, heißt Einsicht fördern, Einsicht stimulieren. Als Interventionsformen hat er zwei genannt, zwei große. Einmal Lernangebote verändern und Umlernen fördern. Wichtig beiden Männern ist, dass kurzfristige Ansätze, die es in dieser Stadt hier gibt und gab, in längerfristige Projekte umgewandelt werden müssen, dass Ansätze abgestimmt werden müssen, Lücken gefüllt werden müssen und so weiter und so fort. Johannes Maser hat zu Beginn die Frage gestellt, warum gerade in Marburg? Es gibt ein neues Treffzentrum um den Mensa-Aufenthaltsraum herum bis zum sogenannten Marktdreieck. Also am Sorat-Hotel, das heißt heute schon nicht mehr Sorat-Hotel, das heißt jetzt, wie heißt das, Passagen-Hotel oder wie auch immer, Besser-Hotel. Zweitens hat er auf den gestiegenen Alkoholmissbrauch hingewiesen, Stichwort Kampftrinken, und drittens auf das Gestörte, weil ganz viele Menschen, die in dieser Stadt leben und arbeiten, das gestörte subjektive Sicherheitsgefühl hingewiesen. Dann hat er auf die verschiedenen Subjekte in der Jugendarbeit, wenn ich das so sagen darf, in Marburg hingewiesen, als da sind auf der einen Seite die 80 bis 90 Initiativen, dann ist da das Jugendamt, dann ist da das Ordnungsamt und dann ist da die Polizei, und die wollen miteinander kombiniert werden. Wichtig, glaube ich, sind, das sind die beiden Leitfragen, die für mich eindrücklich geblieben sind, für die Kooperation mit diesen Trägern, die ich mir nicht ganz unkompliziert vorstelle, aber dazu kommen wir nachher. Man muss mit diesen vielen Initiativen klären, was wollen wir in diesem Projekt und was wollen wir nicht in diesem Projekt. Und zum Zweiten, worüber sprechen wir? Und nicht nur die Frage, die Uli Wagner am Anfang thematisierte, was ist Gewalt, sondern es gibt noch viele, viele andere Fragen. Meine Damen und Herren, die Rede ist bei Ihnen. Wer wünscht das Wort?
Das Thema ist wirklich mehrschichtig und sehr wissenschaftlich strukturiert in verschiedenen Ebenen dargelegt worden von Ihnen allen. Und da ist zum Beispiel auch jetzt angeführt worden, diese Treppe aller Männer, wo die Jugendlichen sitzen. Und jetzt würde mich mal wirklich interessieren, wenn es da an die 80 Initiativen und Zusammenarbeit und so weiter geht, wieso kommt es dann immer da noch zu Ausschreitungen? Wenn Sie da als Bürger abends lang gehen und es ist schönes Wetter, dann stellt sich einem das so dar, dass da zwei Kräfte vom Ordnungsamt stehen, die dann versuchen, das alles im Blick zu behalten. Die Hälfte der Studenten, die da sitzt, sind irgendwelche, meistens kennt man so irgendwelche ausländischen Studenten, und die trinken dann natürlich tüchtig, und da ist vielleicht auch was los. Und in dem Moment, wo die zwei Ordnungshüter, die da Ordnungsamt beschriftet stehen, die Sache, wo sie merken, die Sache könnte irgendwie ein bisschen aus dem Ruder laufen, dann kommt dann noch eine Polizeistreife dazu. Und jetzt wurde gar nicht von Ihnen da erzählt, da werden Gespräche geführt. Mich würde mal interessieren, wenn Sie da Jugendliche ansprechen, wie verläuft das rein praktisch? Wie spreche ich so einen Jugendlichen an?
Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen, die sich auf den erfahrenen Alter beziehen?
Ich würde einfach ganz gerne mal wissen, um welche Straftaten es da geht. Denn ich meine, wenn sich da Gruppen alkoholisieren und die kommen untereinander in Streit und selbst wenn also dann mal eine Bierflasche auf dem Kopf zertrümmert wird, das ist eine Frage, sollte die Gesellschaft da nicht einfach zu weit wegsehen und sagen, naja, bitte mach doch. Ist das jetzt, ich meine, Kardinalverbrechen passieren aber an dieser Treppe wahrscheinlich nicht oder nehmen da auch nicht den Ausgang. Worum geht es da konkret?
Also vielleicht würde ich erst relativ kurz auf Ihren Einwand eingehen. Ich habe Ihnen einfach hier hinten, ich dachte mir, dass die Frage kommt, deswegen hatte ich das vorbereitet, mal mitgebracht. Das ist die Entwicklung der registrierten Straftaten genau in diesem Bereich. 2007 ist das Jahr, in dem dieser Rewe-Supermarkt eröffnet hat. Ja, da sehen Sie dann kurz danach den Anstieg und ab 2008 wurden diese Jugendschutzkontrollen und Maßnahmen von Polizei, Jugendamt und Ordnungsamt, was ich gerade als Report You vorgestellt habe, eingeführt. Und dann sehen Sie, dass die öffentlichen Straftaten, die registrierten Straftaten angeht, ist es massiv zurückgegangen. Was Sie noch erwähnt haben mit den Gruppen, also es ist in Deutschland keine Straftat, auf einem öffentlichen Platz zu sitzen und Alkohol zu trinken. Und dass sich natürlich davon manchmal Personen auch gestört fühlen oder dass es vielleicht auch, was die Verhaltensweisen angeht, aggressiv erscheinen kann, dass kann man nicht abschreiben, aber das ist nichts, was man mit präventiven Mitteln in dem Sinne in den Griff kriegen kann. Das könnte man natürlich, man könnte repressiv diese Plätze leer räumen. Aber das ist nicht das, was wir wollen und das halten wir auch nicht für zielführend. Also und vielleicht nochmal kurz, wie das technisch oder praktisch abläuft. Also es ist so, dass eben Polizei, Ordnungsamt und Jugendamt gemeinsam losgehen. Das Jugendamt kennt auch schon bestimmte Gruppen, von denen sie auch weiß, dass sie auffällig sind, spricht diese gezielt an. Das Ordnungsamt arbeitet unter anderem auch mit Platzverweisen, also zum Beispiel, wenn jetzt wirklich Bierflaschen fliegen oder so, dann hat das Ordnungsamt schon auch die Befugnis, einen Platzverweis auszusprechen und die Polizei soll sich im Hintergrund halten und wirklich nur intervenieren, wenn es klappt. Also das ist so, wie es abläuft. Aber die sind natürlich auch nicht jeden Abend dort unterwegs.
Im Grunde sind die beiden Fragen, die wir gerade gehört haben, stellen das Problem da, in dem wir uns bewegen. Ich habe am Anfang betont, wie wichtig es ist, dass man ein Verständnis darüber hat, dafür, worüber reden wir eigentlich. Und Sie haben im Grunde die beiden Extreme aufgemacht. Sie haben gesagt, nein, das stört Sie, dass da bestimmte Verhaltensweisen auftreten. Aber Sie sehen auch an Ihren Ausführungen, dass da natürlich Interpretationsspielräume gibt. Ich will Sie jetzt das, was Sie gesagt haben, gar nicht bagatellisieren, aber das ist einfach ein Problem. Aus der Sicht eines Jugendlichen, ey, du, mach mir die an, ne? Und dann fragen Sie den, was ist denn jetzt los, wie redest du mit mir? Und der weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen, weil er das gar nicht so empfindet. Das ist das Riesenproblem, was wir in dem Zusammenhang zu tun haben. Und Ihr Einwand gerade, wenn du mal eine Bierflasche spielst, ist ja nicht so schlimm, sozusagen das andere Extrem. Deswegen brauchen Sie dort, wenn Sie mit staatlichem Handeln dort intervenieren wollen, einen Minimalkonsens, worüber wir reden. Ich gestehe Ihnen gerne zu, dass Sie sich auch gestört fühlen durch bestimmte Auftretensformen, auch wenn dies nicht unmittelbar eine Bedrohung ist, aber das ist nicht unser Ding. Deswegen habe ich das zu Anfang gesagt, wir beschäftigen uns mit Gewaltprävention, nicht mit anderen Formen linearen Verhaltens, weil wir ohne Ende sonst in die Zwickmühle kommen. Wenn wir in die Schule kommen irgendwo und sagen, wir wollen Gewaltprävention machen, dann kommt sofort, und in der Turnhalle, in den Umkleideräumen, da sind immer die Haken abgebrochen. Und außerdem gucken Sie mal, wie das außen zugeschmiert ist. Das ist ärgerlich. Das ist Form von Devianz, darüber kann man sich streiten, aber es ist nicht unser Ding. Es ist extrem wichtig für uns, dass wir zwischen solchen extremen Positionen einen Konsens schaffen können, worum wir uns kümmern, was wir versuchen zu mindern und was nicht. Weil sonst ersticken wir in der Diskussion darüber, was uns überhaupt angeht. Und der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, da würde ich auch gerne noch was drauf sagen. Es gibt im Feld, auch bei denjenigen, die durchaus unsere lerntheoretischen Ansätzen folgen, unseren lerntheoretischen Ansätzen folgen, das polarisiere ich sehr stark, mache ich sehr extrem, zwei Positionen. Die einen, die sagen, wir müssen intervenieren. Da passiert was, wir müssen sanktionieren. Die kleinste gewalttätige Verfehlung, das müssen wir in den Griff kriegen, das muss unterdrückt werden, Bestrafung. Und dann gibt es eine andere Position, die auch durchaus ihre Legitimation hat, die darauf verweisen, dass gerade im jugendlichen Alter, frühe Jugend und dann vor allen Dingen bei den Jungs, da gibt es bestimmte Formen von Gewalt, die treten auf und dann sind sie wieder weg. Kommt der positive Einfluss der Mädchen dazu, die Jungs dann wieder ein bisschen beruhigen, aber das verschwindet von selbst. Und es gibt gute Gründe auch, zu sagen, wenn wir jetzt darauf beim ersten Mal massiv reagieren, der Fachausdruck, die Kinder labeln, sozusagen etikettieren als Gewalttäter, dann produzieren wir das Problem, was wir eigentlich vermeiden wollen. Denke, beide Positionen haben zumindest ein nachvollziehbar etwas für sich. Jemand kann nicht ständig ausflippen, dass bei unserem U14-Projekt, wo wir dann eine kleine Gruppe von massiv gewalttätigen Jugendlichen haben, das kann man nicht immer nur tolerieren. Da muss man eingreifen, sanktionieren, aber auf der anderen Seite muss man auch bei dem Einzelnen ausflippen, das muss man im Griff, im Blick haben, aber darf man nicht überzogen reagieren. Das sind die beiden Probleme. Ne? Was ist einerseits unsere Vorstellung tatsächlich von Gewalt und was uns stört? Und die andere Frage, die sorgfältig austariert werden muss, wie reagiert man darauf? Sanktioniert oder durchaus auch mal permissiv?
Ich habe auch zwei Fragen an euch. Also zum einen bin ich total positiv überrascht über diese Statistik hinter mir. Ich finde sie wunderbar. Ich erinnere mich, und jetzt meine kritische Nachfrage an euch, an Statistiken aus den 5 neuen Bundesländern, was rechtsradikale Übergriffe anbelangt. Die gingen nämlich irgendwann Mitte der 90er Jahre rapide zurück, was mich völlig irritiert hat. Und dann stellt sich irgendwann raus, ich glaube, du hast es mir sogar erklärt, die haben einfach die Kriterien verändert in Thüringen, in Sachsen, was ist ein rechtsradikaler gewalttätiger Übergriff. Also meine Frage an euch, basieren diese Zahlen 133 auf 13, das ist eine Verminderung um 90%, basieren die auf den gleichen Kriterien. Meine zweite Frage schließt daran an. Eigentlich muss doch unter diesen 80 bis 90 Initiativen jetzt eine große Angst ausbrechen um die Legitimität ihrer Arbeit. Man kann natürlich sagen, diese Abminderung der Straftaten hat wesentlich zu tun, und davon gehe ich zunächst mal aus, von der Arbeit dieser 80 bis 90 Initiativen. Aber wird das nicht auch, wenn die öffentliche Hand Kenntnis davon bekommt, und diese 80 bis 90 Initiativen werden ja in aller Regel von Stiftungen, von der Stadt, vom Landkreis, was der Teufel was finanziert, geht da nicht die Angst um? Ich meine das selber, dass das Geld nicht mehr weiterfließt. Und vielleicht meine dritte Frage, wieso habe ich das noch nirgendwo gelesen?
Also vielleicht zur nächsten Statistik. Diese Statistik misst tatsächlich das Gleiche. Andererseits ist es ja auch das Problem, was ich glaube ich versucht habe deutlich zu machen, es gibt einfach eine Verlagerung von Straftaten. Also das ist auch was der Polizei bekannt, das ist die Gefahr von Statistiken. Man hat Zahlen, die sehen immer so fest aus und so beständig, und dass es diese Statistik überhaupt gibt, ist schon ein Politikum, dass es die öffentlich gibt. Weil normalerweise erfasst die Polizei statistisch oder veröffentlicht, sagen wir mal so, statistisch zahlt immer nur für Städte oder Landkreise. Sie werden normalerweise keine Einzelstatistiken finden über bestimmte Stadtregionen oder Straßen. Also alleine, dass es diese Statistik so differenziert gibt und dass es die öffentlich so gibt, verweist eigentlich schon auf das Problem. Weil die Polizei dann angefangen hat, diese Statistik gesondert herauszugeben, um eben genau bestimmte Effekte auch nachweisen zu können. Und das ist auch das, was die Polizei, was das Jugendamt und alle anderen Beteiligten wissen. Natürlich spricht sich bei den Leuten, die wirklich kriminell sind, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, man möge mir das vergeben, auch rum, dass es diese Jugendschutzkontrollen gibt. Und die halten sich dann natürlich in bestimmten Bereichen auch gar nicht mehr auf. Also es gibt natürlich eine Verlagerung auch namentlich in angrenzende Schulhöfe oder dann eben ein paar hundert Meter weiter. Aber dieses Problem an diesem Platz, was die Straftaten angeht, ist tatsächlich in dieser Radikalität beseitigt worden, dass das nicht ganz auch übereinstimmt mit den wahrgenommenen Problemen. Ist auch.
Also die Frage muss man jedem Polizisten und jedem Feuerwehrmann stellen, wenn die Zahl der Brände zurückgeht, müssen die auch ihren Job haben. Aber ich vermissbrauche deine Frage jetzt für eine andere Frage, die du gar nicht gestellt hast. Was natürlich ein interessanter Punkt in der im Zusammenhang mit Gewaltprävention ist, ist dieser vielfältige, dieses breite, vielfältige Angebot. Johannes Maser hat darauf hingewiesen, dass dieses Angebot häufig nicht aufeinander abgestimmt ist, auch nicht zeitlich langfristig angelegt ist, sondern das sind so Projekte, die kommen dann 2 Monate an die Schule und sind wir weg. Ohne dass das immer nach Nachhaltigkeit versucht wird und ohne dass es versucht wird, das tatsächlich zu einem Thema der Organisation insgesamt zu machen. Also Gewaltfreiheit wäre ein Thema, was man für eine Schule insgesamt zu bilden, mal ansprechen könnte. Und das zweite Problem, was damit zusammenhängt, ist die merkwürdige Kombination von privaten Angeboten und öffentlichen. Also es gibt einfach Leute, die müssen damit ihr Geld verdienen. Zum Teil in gemeinnützigen Vereinen, die müssen ihr Geld damit verdienen. Und das ist schon ein Problem, weil wenn man versucht, gesellschaftliche Probleme anzugehen, das zu privatisieren. Also da gibt es auch bestimmte Konkurrenzverhaltensweisen, die nicht förderlich sind für Gewaltprävention als generell.
Ich möchte kurz nochmal was zu den Zahlen sagen, um das nochmal zu korrigieren. Diese 80 bis 90 Initiativen, die hier durch den Raum geistern, beziehen sich nicht auf Anbieter oder auf Stellen, die anbieten. Diese 80 bis 90 beziehen sich auf Programme. Und teilweise werden auch 5 oder 6 unterschiedliche Maßnahmen und Programme vom selben Anbieter angeboten. Also wir haben jetzt einen Präventionsatlas, nachdem wir ihn seit November letzten Jahres am Netz haben, knapp 30 unterschiedliche Anbieter. Also das sind dann auch wirklich die Stellen, die das anbieten. Und wir haben vielleicht auf der Liste, wo wir gerne noch Rückmeldungen hätten, vielleicht nochmal 10 bis 15, wo wir sagen würden, wenn die noch mit drin wären, dann wäre dieser Präventionsatlas tatsächlich schon eine ganz gute Übersicht von den Dingen, die es gibt. Wobei da natürlich auch, Sie haben es gehört, wir haben ein lerntheoretisches Konzept im Hintergrund, auch Bildungsangebote oder Freizeitangebote mit aufgezählt werden.
Unser Marburger Zentralorganisation heute schon mal genannt worden. Wie weit ist denn die OP mit ihrer doch öffentlich wirksamen und multiplizierenden Arbeit mit einbezogen in eine, sagen wir, präventive Gesamtkonzeption? Wie weit habt ihr denn mit den Redakteuren mal gesprochen, dass sie sich so eine kleine, naja, ich will nicht sagen Schere im Kopf, aber vielleicht doch ein bisschen diese Sensationslust abschminken, mit der da doch wirklich auch Vorurteile der übrigen Bevölkerung gefüttert werden? Das ist die eine Frage. Die andere, es handelt sich ja hier bei diesen Zahlen um die unterste Zeile, es handelt sich ja dabei um Offizialdelikte. Das ist ja wirklich eine ganz wichtige Unterscheidung. Offizialdelikte werden gezählt, das sind aber die Dinge, die eben von der Staatsanwaltschaft auch verfolgt werden müssen und die Polizei auch grundsätzlich bekämpfen und verhindern muss. Ich habe vor ganz kurzem im Vorstand oder in der Jahreshauptversammlung des Jugendschutzes mit Herrn Ackers Vertreter gesprochen, das war ein Polizist, der eben auch über vielfältige Arbeit in den Schulen und so weiter geredet. Das ist ja wahrscheinlich eine von den 80 bis 90 Initiativen, die da mitwirken. Und der eine wirklich große Vielfalt von Kinder- und Jugendschutz in diesem Sinne in der Arbeit der Polizei dargestellt hat. Wie weit kommen aber jetzt Erwachsene mit in dieses ganz große Programm? Wir haben bisher überwiegend von jungen Leuten gesprochen, die vielleicht auch wirklich gewaltanfälliger sind und irgendwie so eine pubertäre Phase durchmachen, in der das dann sich steigert. Aber es gibt ja auch dann die Nachhaltigkeit. Frage, wie wird es denn mit den Erwachsenen? Die haben ja zum Teil auch ganz schöne Energien.
Ich sage vielleicht zunächst mal was zu der ersten Frage. mit Leuten zu kommunizieren bedeutet ja, dass man auf beiden Seiten jemanden hat. Und wenn wir über manche Presseorgane reden, dann ist es einfach manchmal schwierig, Gehör zu kriegen. Aber es ist natürlich die Absicht, die lokalen Medien ganz zentral mit einzubeziehen. Die sollen berichten, das ist der eine Punkt, sie sollen aber auch nicht überziehen. Also es gibt gute Gründe, die Ereignisse, die hier passiert sind, auch durch eine bestimmte Form der Medienberichterstattung oder die Furcht, die von diesen Ereignissen ausgelöst wird, auch durch eine bestimmte Form der Medienberichterstattung ausgelöst zu sehen. Es gab den Fall dort eines Polizisten, der da angeblich schwer verprügelt worden ist. Das hat sicherlich zu der Kriminalitätsfurcht an dieser Stelle mit beigetragen. Und wir sind sehr bemüht darum, das auf ein Niveau zu bringen, dass Presse tatsächlich das wieder abbildet, was tatsächlich geschieht.
Ja, also da sind wir wieder bei einem Problem, wie natürlich auch eine Polizei funktioniert. Also in Marburg haben wir etwa 270 Personen pro Jahr, Pi mal Daumen, die mit Gewalttaten auffallen pro Jahr. Und davon sind tatsächlich rund die Hälfte sogenannte Jugendliche und Heranwachsende. Also diese strafrechtliche Kategorie geht bis 21 Jahre, weil auch 18- bis 21-Jährige noch nach Jugendstrafrecht unter bestimmten Voraussetzungen verhandelt werden können. Also das heißt, wenn wir diesen Zahlen Glauben schenken, dann wäre tatsächlich wie alle anderen Altersgruppen stark unterrepräsentiert im Verhältnis zu den Jugendlichen. Aber natürlich ist auch das Problem, dass Jugendliche sich im öffentlichen Raum mehr aufhalten und dort dann auch greifbarer sind als Erwachsene. Und was man vielleicht nochmal dazu sagen kann, bei den Erwachsenen ist es in so einer kleinen Stadt tatsächlich so, dass die Leute, die wirklich gewaltaffin sind, auch polizeilich bekannt sind. Also es ist leider, muss man sagen, schon ein Personenkreis, der den Leuten, die regelmäßig mit ihnen zu tun haben, auch sehr klar identifizierbar ist. Natürlich ist es auch wieder ein Problem, weil man diese Leute dann auch immer wieder abgreift. Ja, also das sind natürlich auch immer die Ersten, die verdächtigt werden und die dadurch auch besonders sichtbar sind. Ansonsten, was wir natürlich versuchen, ist auch für ältere Altersgruppen was anzubieten. Allerdings jetzt weniger im Bereich, wie wir das mit Jugendlichen machen, über Lernprogramme oder Verhaltenstrainings, sondern eher dann zu verhindern, dass die Leute zum Opfer werden. Also es gibt da zum Beispiel das Training Gewalt sehen helfen, wo ihnen vermittelt wird, das richtet sich eigentlich speziell an Erwachsene, wie sie potenzielle Gefahrsituationen erkennen, wie sie auch verhindern, dass sie überhaupt zum Opfer werden. Also beispielsweise dieser Fall in der Münchner U-Bahn. Mein Kollege, der diese Gewalt in Helfentrainings anbietet, ist überzeugt davon, dass wenn diese Person, die dort zusammengeschlagen wurde, vorher ein solches Training belegt hätte, nicht zum Opfer geworden wäre. Wir haben uns auch mal beraten lassen von einer Polizistin, die in Gießen eine Abteilung leitet, die sich mit städtebaulicher Kriminalprävention befasst. Und da gibt es einige Möglichkeiten, auch da mit baulichen Maßnahmen beziehungsweise teilweise auch einfach mit Beleuchtung und Heckenschnitt schon Gefahrsituationen zu verhindern. Problem ist einfach nur, in diesem Bereich das kostet Geld. Und ja, wir haben im Prinzip kein Budget und wollen uns nicht unbeliebter machen, als wir es teilweise ohnehin schon sind. Von daher sind das Maßnahmen, die wir zwar auf der Liste haben, aber die wir noch nicht politisch angegangen.
Ich sage nochmal eine Frage, die ja schon hier angeklungen ist. In welchen Bereichen sollte man Gewalt einfach tolerieren? Nicht? Das ist vielleicht einfach, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, da wurde sich geprügelt. Also nach meiner Kenntnis ist niemand von uns kriminell dadurch geworden, sondern das ist einfach möglicherweise ist das einfach unter Jungen zumindest einfach ein Ergebnis des Heranwachsens der Pubertät und so weiter. Und die Frage ist, ob man das Eingreifen oder das Verhindern nur auf Bereiche beschränkt, wo es Opfer gibt. Also entweder, wenn Jugendliche sich eine Minorität oder Jüngere oder was weiß ich heraussuchen und die werden zu Opfern, das kann ja auch, also gesellschaftliche Opfer sein, Vandalismus, wenn also der Gesellschaft ein ökonomischer Schaden zugefügt wird, in dem Telefonhäuschen umgeschmissen wird. Da sind also Schäden, physische Schäden oder materielle Schäden, oder, dass man das gar nicht beschränkt und dass man auch Bereiche identifiziert, wo man sagt, tolerieren wir das doch ruhig.
Wir haben die Definition nochmal hier oben, die ich am Anfang vorgestellt habe, ich würde die etwas ergänzen und das greift genau das auf, was Sie sagen. Unter Gewalt verstehen wir physische Übergriffe und deren Androhung, wenn das Opfer das nicht will. Da haben Sie genau die Situation rangeln, die miteinander rangeln, die Kinder, solange die das einvernehmlich machen, ist okay. Sexuelle Praktiken, die mit Gewalt einhergehen, solange die das einvernehmlich machen, ist das okay. Zwei Boxer, die sich in die Fresse hauen müssen, solange sie das einvernehmlich machen, ist auch okay. Das ist nicht unser Ding. Da kann man jetzt auch die anderen Kategorien drüber schreiben, aber das ist nichts, wo wir unsere Mühe jetzt drauf verwenden.
Ich habe verstanden, das ist ein tolles neues Projekt, das Sie anhand dieses speziellen Problems in Marburg, an diesem Marktdreieck, jetzt mit Polizei, Stadt und Universität gemeinsam ein Vorgehen erarbeitet haben. Und das Zweite, was ich verstanden habe, dass Sie 80 Initiativen oder Programme herausgefunden haben oder zusammengeführt haben in einem runden Tisch. Und was ich nicht verstanden habe, diese 80 Programme oder Initiativen, die Sie da angeschrieben und mit denen Sie diskutieren über den Gewaltbegriff und über Maßnahmen, die zu ergreifen sind. Sind das jetzt alles Initiativen, die sich auf diese jugendliche Gewalt beziehen? Oder ist da auch mit einbegriffen häusliche Gewalt, Frauenzentrum oder Gewalt gegen Ausländer, Gewalt durch Drogenkriminalität und so weiter?
Die Maßnahmen, die wir erfasst haben, beziehen sich, wir haben an alle möglichen Akteure geschrieben und einen Bericht gebeten, was sie tun. Und das bezieht sich nicht nur auf Jugendliche, die Mehrzahl bezieht sich darauf. Und das hat was damit zu tun, dass eben junge Männer diejenigen sind, die in Bezug auf Gewalt am meisten auffallen. Aber hier ist das Verb wichtig, auffallen. Wir haben auch Maßnahmen, die häusliche Gewalt angehen. Und das ist ein sehr schwieriges Problem, weil anders als die Gewalt von Jugendlichen in der Öffentlichkeit passiert ja da vieles im Verborgenen. Aber selbstverständlich steht das bei uns auch ganz hoch auf der Agenda. Nur wegen der größeren Häufigkeit, dass eben Jugendliche eben häufiger auffallen und dass es auch so sichtbar ist, rückt das sozusagen zwangsläufig in den Vordergrund, ohne dass wir versuchen, das andere irgendwie zu verlangen.
Wegen der Funktion der Prävention wäre ich doch dafür, nicht so pauschal zu sagen, wir warten erstmal ab, wenn keine Opfer da sind, brauchen wir nichts zu machen. Wenn Opfer da sind, greifen wir ein. Wenn dem ist ja dann schon was passiert, dann fehlt die Funktion der Prävention. Das soll ja vorbeugend sein, dass nicht so viel passiert.
Also das ist tatsächlich ein politisch sehr großes Problem. Deswegen habe ich das so dargestellt, dass wir in der Tradition dieses Blochmann-Platz-Interventionsteams stehen. Weil natürlich Prävention etwas ist, was Politik gemeinhin relativ wenig interessiert, weil das einfach nicht sichtbar ist. Also wenn Sie präventiv arbeiten, ist das was, das können Sie vielleicht messen im Zeitraum von 10 Jahren. Eine Legislaturperiode ist in der Regel in Deutschland nicht länger als 5 Jahre. Das ist natürlich ein großes Problem. Damit können Sie als Politikerin oder als Politiker nie wirklich glänzen mit einem präventiven Konzept. Und das sind natürlich dann Dinge genauso, wie Sie sagen, wenn nichts passiert, ist alles gut. Und wenn es dann knallt, dann soll es von heute auf morgen direkt wieder Boden werden. Also das vielleicht nochmal als Anmerkung.
Ja, meine Damen und Herren, bitte kommen Sie in 15 Tagen wieder. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.